Luna Lovegood. Harry hatte eine unruhige Nacht. Seine Eltern flochten sich durch seine Träume, ohne ein Wort zu sprechen. Mrs. Weasley stand schluchzend über Creatures Leiche gebeugt. Ron und Hermine, die Kronen trugen, beobachteten sie. Und abermals sah sich Harry einen Korridor entlang gehen, der vor einer verschlossenen Tür endete. Er fuhr aus dem Schlaf hoch, seine Narbe ziebte, und er erblickte Ron vor sich, der bereits angezogen war und mit ihm sprach. »Beeil dich, Lieber, Mom tickt völlig aus, sie sagt, wir verpassen den Zug.« Im Haus herrschte Aufruhr. Aus dem, was Harry mitbekam, während er sich in Windeseile anzog, reimte er sich zusammen, dass Fred und George, um sich die Mühe des Schleppens zu ersparen, ihre Koffer behext hatten, Trepp abzufliegen. Dabei waren sie gegen Ginny geknallt, die zwei Treppen tief in die Halle gestürzt war. Mrs. Black und Mrs. Weasley schrien beide aus Leibeskräften.
»Hätte sich schwer verletzen können, ihr Dummköpfe! Schmutzige Halbblüter, besudeln das Haus meiner Väter!«
Harry zog gerade seine Turnschuhe an, als Hermine in heller Aufregung hereingestürmt kam. Auf ihrer Schulter schwankte Hedwig und in den Armen trug sie einen sich sträubenden Krummbein. »Hedwig ist gerade eben von Mom und Dad zurückgekommen.« Die Eule flatterte folgsam hinüber zu ihrem Käfig und ließ sich darauf nieder. »Bist du schon fertig?«
»Fast.«
»Wie geht's Ginny?« fragte Harry und setzte sich die Brille auf. »Mrs. Weasley hat sie zusammengeflickt«, sagte Hermine. »Aber jetzt besteht Mad-Eye darauf, dass wir nicht raus können, solange Sturges Pottmore nicht da ist, sonst hat die Leibgarde einen Mann zu wenig.«
»Leibgarde?«
sagte Harry. »Müssen wir mit Begleitschutz nach King's Cross?«
»Du musst mit Begleitschutz nach King's Cross«, korrigierte ihn Hermine.
»Wieso?« fragte Harry ärgerlich. »Ich dachte, Voldemort hält sich bedeckt, oder willst du mir erzählen, dass er demnächst hinter einer Mülltonne hervorspringt und mich alle machen will?«
»Keine Ahnung, Mad-Eye sagt das«, erwiderte Hermine zerstreut und sah auf ihre Uhr.
»Aber wenn wir nicht bald aufbrechen, verpassen wir den Zug garantiert.«
»Kommt ihr jetzt alle bitte sofort runter!«
brüllte Mrs. Weasley und Hermine schreckte hoch wie von der Tarantel gestochen und hastete aus dem Zimmer. Harry packte Hedwig, stopfte sie ohne viel Federlesen in den Käfig, schleifte den Koffer hinter sich her und folgte Hermine nach unten. Mrs. Blacks Porträt kreischte zornig, aber niemand machte sich die Mühe, die Vorhänge vor ihrer Nase zu schließen. All der Lärm in der Halle würde sie ohnehin wieder in Rage bringen.
»Harry, du gehst mit mir und Tonks«,
rief Mrs. Weasley. Über die Schlammblüter Abschaum gossen Kinderrufe hinweg.
»Lass Koffer und Eule da. Alistair kümmert sich um das Gepäck.« »Ach, um Himmels Willen, Sirius! Dumbledore hat Nein gesagt!«
Ein bärenartiger schwarzer Hund war an Harrys Seite aufgetaucht und stieg über die diversen in der Halle umherstehenden Koffer hinweg, um zu Mrs. Weasley zu gelangen.
»Also ehrlich«, sagte Mrs. Weasley entnervt.
»Na gut, auf deine Verantwortung.«
Sie zog die Haustür auf und trat hinaus ins weiche Licht der Septembersonne. Harry und der Hund folgten ihr. Die Tür schlug hinter ihnen zu und im selben Moment waren Mrs. Blacks Schreie nicht mehr zu hören.
»Wo ist Tonks?«
fragte Harry und blickte sich um, während sie die Steinstufen vor Nummer 12 hinuntergingen, die verschwanden, sobald sie den Gehweg betreten hatten.
»Sie wartet gleich da drüben auf uns«, sagte Mrs. Weasley steif und wandte den Blick von dem schwarzen Hund ab, der neben Harry hertänzelte.
An der Straßenecke wurden sie von einer alten Frau begrüßt. Sie hatte dicht gelocktes graues Haar und trug einen lila Hut, der aussah wie eine Fleischpastete.
»So eine Überraschung, Harry«,
sagte sie augenzwinkernd.
»Wir sollten uns beeilen, nicht wahr, Molly?«
fügte sie mit einem Blick auf ihre Uhr hinzu.
Ich weiß«, stöhnte Mrs. Weasley und schritt noch entschiedener aus. »Aber Mad-Eye wollte auf Sturges warten. Wenn Arthur uns doch nur wieder Autos aus dem Ministerium besorgt hätte. Aber Fatsch will ihn heutzutage nicht mal mehr ein leeres Tintenfass ausleihen lassen. Wie ertragen die Muggel bloß das Reisen ohne Zauberei?«
Doch der große schwarze Hund bellte freudig auf, sprang um sie herum, schnappte nach Tauben und jagte seinen eigenen Schwanz. Harry musste lachen. Sirius hatte sehr lange im Haus festgesessen. Mrs. Weasley schürzte die Lippen fast so wie Tante Petunia. Sie brauchten 20 Minuten zu Fuß bis King's Cross, und bis dahin geschah nichts Bedeutenderes, als dass Sirius, um Harry zu belustigen, ein paar Katzen erschreckte. Sobald sie im Bahnhof waren, stellten sie sich lässig an die Absperrung zwischen Gleis 9 und 10, bis die Luft rein war. Dann lehnten sie sich der Reihe nach dagegen und kippten ohne weiteres auf den Bahnsteig von Gleis 9 3/4, wo der Hogwarts-Express bereitstand und rußigen Dampf über das dichte Getümmel abreisender Schüler und deren Familien blies. Harry atmete den vertrauten Geruch ein und spürte, wie seine Lebensgeister erwachten. Er kehrte tatsächlich zurück. »Hoffentlich schaffen es die anderen noch rechtzeitig«, sagte Mrs. Weasley besorgt und spähte hinter sich zu dem schmiedeeisernen Bogen, der sich über den Bahnsteig wölbte und unter dem die Neuankömmlinge erschienen.
»Hübscher Hund, Harry«, rief ein großer Junge mit Rasterlocken. »Danke, Lee«, sagte Harry grinsend, und Sirius wedelte wild mit dem Schwanz. »Ach, gut«, sagte Mrs. Weasley erleichtert. »Da ist Alistair mit dem Gepäck. Schau!«
Moody mit einer tief über seine so verschiedenen Augen gezogenen Gepäckträgermütze kam unter dem Bogen hindurchgehumpelt und schob eine Karre mit ihren Koffern vor sich her.
»Alles in Ordnung«,
murmelte er Mrs. Weasley und Tongs zu.
»Glaub nicht, dass wir verfolgt wurden.«
Sekunden später erschien Mr. Weasley mit Ron und Hermine auf dem Bahnsteig. Sie hatten Moodys Gepäckkarre schon fast entladen, als Fred, George und Ginny mit Lupin auftauchten.
»Kein Ärger?«
knurrte Moody. »Nichts«, sagte Lupin.
»Die Sache mit Sturges melde ich trotzdem an Dumbledore«, sagte Moody. »Das ist schon das zweite Mal, dass er eine Woche lang nicht auftaucht. Wirkt allmählich so unzuverlässig wie Mandanges.«
»Also, passt auf euch auf«, sagte Lupin und schüttelte ihnen Rei um die Hände. Zuletzt gab er Harry einen Klaps auf die Schulter. »Du auch, Harry. Sei vorsichtig.«
»Ja, den Kopf in Deckung und die Augen offen halten«, sagte Moody und schüttelte Harry ebenfalls die Hand. »Und vergesst nicht, das gilt für alle. Seid vorsichtig, was ihr schreibt. Wenn ihr euch einer Sache nicht sicher seid, schreibt lieber nichts davon in einem Brief.«
»War großartig, euch alle kennenzulernen«, sagte Tonks und umarmte Hermine und Ginny. »Ich denke, wir sehen uns bald.« Ein Warnpfiff ertönte, und wer noch auf dem Bahnsteig war, stieg nun eilends in den Zug. »Jetzt aber los«, sagte Mrs. Weasley zerstreut und umarmte sie alle aufs Geratewohl, wobei sie Harry gleich doppelt erwischte.
»Schreibt uns! Seid brav! Wenn ihr was vergessen habt, schicken wir es nach! Jetzt aber rein in den Zug, schnell!«
Einen kurzen Moment lang stellte sich der große schwarze Hund auf die Hinterläufe und legte die Vorderpfoten auf Harrys Schultern. Aber Mrs. Weasley schob Harry weiter zur Waggontür und zischte: »Um Himmels Willen, benimm dich mal ein bisschen mehr wie ein Hund, Sirius!«
»Bis dann«,
rief Harry aus dem offenen Fenster, als der Zug anfuhr. Und neben ihm winkten Ron, Hermine und Ginny. Die Umrisse von Tonks, Lupin, Moody und Mr. und Mrs. Weasley wurden rasch kleiner, aber der schwarze Hund sprang neben ihnen am Fenster her und wedelte mit dem Schwanz. Verschwommene Gestalten auf dem Bahnsteig beobachteten lachend, wie er dem Zug nachjagte. Dann ging es in eine Kurve und Sirius war verschwunden.
»Er hätte nicht mitkommen sollen«, sagte Hermine besorgt.
»Ah, mach dir keine Gedanken«, erwiderte Ron. »Der arme Kerl hat doch seit Monaten kein Tageslicht mehr gesehen.«
»Nun«, sagte Fred und klatschte in die Hände, »wir können hier nicht den ganzen Tag rumstehen und quatschen. Wir haben mit Lee geschäftliche Dinge zu besprechen. Bis später dann.« Und er und George verschwanden nach rechts den Gang entlang.
Der Zug beschleunigte noch immer. Die Häuser vor dem Fenster flitzten vorbei und sie gerieten ins Schwanken.
»Wollen wir uns nicht ein Abteil suchen?«, fragte Harry.
Ron und Hermine tauschten Blicke.
Sagte Ron, »wir, ja, Ron und ich müssen ins Vertrauensschülerabteil«, sagte Hermine verlegen.
Ron mied Harrys Blick. Er schien sich brennend für die Fingernägel seiner linken Hand zu interessieren.
»Oh«, sagte Harry, »gut, na schön.«
»Ich glaube nicht, dass wir die ganze Fahrt über dort bleiben müssen«, fügte Hermine rasch hinzu. »In unseren Briefen steht, dass wir nur Anweisungen von den beiden Schulsprechern entgegennehmen und dann von Zeit zu Zeit einen Streifzug durch die Gänge machen müssen.«
»Na schön«, wiederholte Harry.
»Nun, wir sehen uns dann später, vielleicht.«
Ja, bestimmt, sagte Ron und warf Harry flüchtig einen besorgten Blick zu. Stinkt mir, dass ich da hin muss. Ich würde lieber... Aber wir müssen, also mir gefällt's nicht. Ich bin ja nicht Percy, schloss er trotzig.
Weiß ich doch, sagte Harry und grinste. Doch als Hermine und Ron ihre Koffer mitsamt Krummbein und Pickwitchen im Käfig in Richtung Lock davonschleiften, fühlte sich Harry merkwürdig verlassen. Noch nie war er ohne Ron im Hogwarts-Express gereist.
»Komm schon«, mahnte ihn Ginny. »Wenn wir uns beeilen, können wir ihnen Plätze frei halten.«
»Stimmt«, sagte Harry und nahm Hedwigs Käfig in die eine und den Koffergriff in die andere Hand. Sie kämpften sich durch die Gänge und spähten im Vorbeigehen durch die Glastüren in die bereits voll besetzten Abteile. Harry fiel auf, dass viele seine Blicke höchst interessiert erwiderten und manche ihren Nachbarn anstießen und auf ihn deuteten. Nachdem ihm das bei 5 Abteilen in Folge passiert war, erinnerte er sich wieder, dass der Tagesprophet seinen Lesern den ganzen Sommer über berichtet hatte, was für ein lügnerischer Angeber er war. Er fragte sich betrübt, ob die Leute, die jetzt guckten und flüsterten, diese Geschichten glaubten. Im allerletzten Waggon trafen sie Neville Longbottom. Er war wie Harry jetzt im 5. Gryffindor-Jahr. Sein rundes Gesicht glänzte von der Anstrengung, den Koffer hinter sich herzuschleifen und gleichzeitig mit einer Hand seine widerspenstige Kröte Trevor festzuhalten.
»Hi, Harry«, keuchte er. »Hi, Ginny. Alles voll hier. Ich find keinen Platz.«
»Was soll denn der Unsinn?«, sagte Ginny, die sich an Neville vorbeigequetscht hatte und in das Abteil hinter ihm spähte.
»Hier ist Platz. Da sitzt nur Looney Lovegood drin.«
Neville nuschelte etwas von wegen, er wolle niemanden stören. »Stell ihn nicht so an«, sagte Ginny und lachte.
»Sie ist in Ordnung.«
Sie schob die Tür auf und zog ihren Koffer hinein. Harry und Neville folgten.
»Hi, Luna«, sagte Ginny. »Es ist okay für dich, wenn wir uns hier reinsetzen?«
Das Mädchen am Fenster blickte auf. Sie hatte zotteliges, hüftlanges, schmutzig blondes Haar, sehr helle Augenbrauen und Klubschaugen, die ihr einen Ausdruck permanenten Erstaunens verliehen. Harry wusste sofort, warum Neville an diesem Abteil lieber vorbeigegangen war. Eine Aura von außerordentlicher Spleenigkeit umgab dieses Mädchen. Vielleicht war es die Tatsache, dass sie ihren Zauberstab zur sicheren Aufbewahrung hinter ihr linkes Ohr geklemmt hatte. Oder dass sie ein Halsband aus Butterbierkorken trug. Oder dass sie ihr Magazin verkehrt herumlas.
Ihr Blick wanderte über Neville und blieb an Harry kleben.
Sie nickte.
»Danke«,
sagte Ginny und lächelte sie an.
Harry und Neville verstauten die 3 Koffer und Hedwigs Käfig im Gepäckregal und setzten sich. Luna beobachtete sie über ihr umgedrehtes Magazin hinweg, das »Der Klitterer« hieß. Sie schien nicht so oft blinzeln zu müssen wie gewöhnliche Menschen. Unablässig starrte sie Harry an, der sich auf den Platz ihr gegenübergesetzt hatte und es jetzt bereute.
»Einen schönen Sommer verbracht, Luna?« fragte Ginny.
»Ja«, sagte Luna verträumt, ohne die Augen von Harry abzuwenden.
»Ja, war eigentlich ganz schön. Du bist Harry Potter«, fügte sie hinzu.
»Das weiß ich«, sagte Harry.
Neville gluckste.
Nun wandte Luna ihre blassen Augen ihm zu. »Und ich weiß nicht, wer du bist.«
»Ich bin niemand«, sagte Neville hastig.
»Nein, bist du nicht«, sagte Ginny scharf. »Neville Longbottom. Luna Lovegood. Luna ist in meinem Jahrgang, aber in Ravenclaw.«
»Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz«, sagte Luna mit Singsangstimme. Sie hob ihr umgedrehtes Magazin so hoch, dass es ihr Gesicht verbarg und verfiel in Schweigen. Harry und Neville sahen sich mit hochgezogenen Brauen an. Ginny verkniff sich ein Kichern. Der Zug ratterte dahin und trug sie schnell hinaus ins offene Land. Es war ein merkwürdig unbeständiger Tag. Mal war das Abteil sonnendurchflutet und im nächsten Moment schon fuhren sie unter bedrohlich grauen Wolken dahin.
»Rat mal, was ich zum Geburtstag bekommen habe«, sagte Neville.
»Noch einer, erinnere mich«,
sagte Harry und dachte an die murmelartige Kugel, die Nevilles Großmutter ihm geschickt hatte, in der Hoffnung, damit sein miserables Gedächtnis aufzubessern.
»Nein«, sagte Neville.
»Könnte allerdings eins gebrauchen. Mein altes habe ich schon vor einer Ewigkeit verloren.
Nein, schau mal.«
Während der Trevor mit der einen Hand festhielt, steckte er die andere in seine Schultasche, stöberte ein wenig darin und brachte etwas zum Vorschein, das wie ein kleiner grauer Kaktus in einem Topf aussah. Nur, dass er nicht mit Stacheln, sondern offenbar mit Furunkeln überzogen war. »Mimbulus mimbletonia«, sagte er stolz. Harry starrte das Ding an. Es pulsierte leicht, was ihm das ziemlich grausige Aussehen eines kranken inneren Organs verlieh. »Der ist echt total selten«, sagte Neville und strahlte. »Ich weiß nicht mal, ob Sie in Hogwarts einen davon im Gewächshaus haben. Den muss ich unbedingt Professor Sprout zeigen. Mein Großonkel Algy hat ihn für mich aus Assyrien mitgebracht. Mal sehen, ob ich Ableger davon züchten kann.« Harry wusste, dass Kräuterkunde Nevilles Lieblingsfach war. Aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, was Neville mit dieser kümmerlichen kleinen Pflanze anfangen wollte. »Tut der irgendwas?« fragte er.
»Eine ganze Menge«, rief Neville stolz. »Er hat einen irren Verteidigungsmechanismus. Hier, halt mal Trevor.«
Er ließ die Kröte in Harrys Schoß plumpsen und holte eine Schreibfeder aus seiner Schultasche. Luna Lovegoods hervorquellende Augen erschienen wieder über dem Rand ihres auf dem Kopf stehenden Magazins, um zu sehen, was Neville anstellte. Neville, die Zunge zwischen den Zähnen, hob den Mimbulus mimbletonia auf Augenhöhe, wählte einen Punkt und versetzte dem Gewächs mit der Federspitze einen kräftigen Stich. Aus allen Furunkeln der Pflanze spritzte eine Flüssigkeit dicke, stinkende, dunkelgrüne Strahlen. Sie trafen die Decke, die Fenster und spritzten über Luna Lovegoods Magazin. Ginny, die gerade noch rechtzeitig die Arme vors Gesicht gerissen hatte, sah nur aus, als hätte sie einen grünen Schleimhut auf. Harry jedoch, dessen Hände vollauf damit beschäftigt waren, Trevor an der Flucht zu hindern, bekam eine volle Ladung ins Gesicht. Das Zeug roch nach ranziger Jauche. Neville, dessen Gesicht und Oberkörper ebenfalls völlig nass waren, schüttelte den Kopf, um das Gröbste aus den Augen zu kriegen. »Entschuldigung«, keuchte er, »das habe ich noch nie ausprobiert. Wusste gar nicht, dass es doch so... Aber macht euch keine Sorgen, Stinksaft ist nicht giftig«, fügte er fahrig hinzu, als Harry einen Mund voll zu Boden spuckte. Genau in diesem Moment wurde die Tür ihres Abteils aufgeschoben.
»Oh, hallo Harry«, sagte eine nervöse Stimme, »störe ich gerade?«
Harry wischte mit der Trevor-freien Hand seine Brillengläser ab. Ein sehr hübsches Mädchen mit langen, glänzend schwarzen Haaren stand in der Tür und lächelte ihn an. Cho Chang, die Sucherin der Quidditch-Mannschaft von Ravenclaw.
»Oh, hi«, sagte Harry tonlos. Sagte Cho, »naja, ich wollte nur mal kurz Hallo sagen, also dann tschüss.«
Sie war ziemlich rosa im Gesicht, als sie die Tür schloss und davonging. Harry sackte stöhnend auf seinen Platz zurück. Wenn Cho ihn doch nur zusammen mit ein paar sehr coolen Leuten gesehen hätte, die sich kugelten vor Lachen über einen Witz, den er gerade erzählt hatte. Stattdessen saß er hier mit Neville und Looney Lovegood, hielt eine Kröte umkrallt und triefte vor Stinksaft. »Macht nichts«, sagte Ginny munter. »Schaut mal, das kriegen wir ganz einfach wieder weg.« Sie zog ihren Zauberstab. Ratzeputz! Der Stinksaft verschwand.
»Entschuldigung«, sagte Neville zum wiederholten Mal mit kleinlauter Stimme.
Ron und Hermine ließen sich fast eine Stunde lang nicht blicken, und inzwischen war der Imbisswagen schon da gewesen. Harry, Ginny und Neville hatten ihre Kürbiskuchen aufgegessen und tauschten nun eifrig Schokofroschkarten, als die Abteiltür aufglitt und die beiden hereinkamen, begleitet von Krummbein und einem schrill in seinem Käfig schreienden Pickwitchen.
»Ich verhungere noch«, sagte Ron,
verstaute Pickwitchen neben Hedwig, schnappte sich einen Schokofrosch von Harry und ließ sich auf den Sitz neben ihm fallen. Er riss die Verpackung auf, biss dem Frosch den Kopf ab und lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück, als hätte er einen sehr anstrengenden Morgen hinter sich.
Also in jedem Haus gibt es zwei Vertrauensschüler aus der 5. Klasse, sagte Hermine offenbar gründlich schlecht gelaunt und setzte sich auf ihren Platz. Jeweils ein Junge und ein Mädchen. Und ratet mal, wer der Vertrauensschüler in Slytherin ist, sagte Ron, ohne die Augen zu öffnen.
Malfoy, antwortete Harry sofort. Er war sich gewiss, dass seine schlimmste Befürchtung bestätigt würde.
Klar, sagte Ron bitter, stopfte sich den Rest seines Frosches in den Mund und nahm sich noch einen.
Und diese blöde Kuh, Pansy Parkinson, sagte Hermine böse, wie die Vertrauensschülerin geworden ist, obwohl sie dümmer ist als ein Troll mit Gehirntrauma.
Und wer ist es in Hufflepuff? Fragte Harry.
Ernie Macmillan und Hannah Abbott, sagte Ron mit vollem Mund.
Und in Ravenclaw Anthony Goldstein und Padma Patil, sagte Hermine.
Du bist doch mit Padma Patil zum Weihnachtsball gegangen, sagte eine Stimme. Alle wandten sich Luna Lovegood zu, die über den Klitterer hinweg mit starrem Blick Ron ansah. Er schluckte seinen Schokofrosch hinunter.
Ja, weiß ich wohl, sagte er offensichtlich ein wenig überrascht.
Er hat's nicht besonders gefallen, unterrichtete ihn Luna. Sie findet, du hast sie nicht sonderlich gut behandelt, weil du doch nicht mit ihr tanzen wolltest. Ich glaube, mir hätte das nichts ausgemacht, fügte sie nachdenklich hinzu. Ich stehe nicht so auf Tanzen.
Sie zog sich wieder hinter ihren Klitterer zurück. Ron starrte einige Sekunden lang mit offenem Mund das Titelblatt an. Dann wandte er sich Ginny zu, als könne sie ihm das irgendwie erklären. Doch sie hatte sich eine Faust in den Mund gesteckt und biss sich auf die Knöchel, um ihr Kichern zu unterdrücken.
Ron schüttelte nachdenklich den Kopf und blickte auf seine Uhr.
»Wir sollen hin und wieder durch die Gänge laufen«, erklärte er Harry und Neville, »und wir können Strafen erteilen, wenn sich Leute schlecht benehmen. Ich bin schon scharf drauf, Grabby und Goyle wegen irgendwas dran zu kriegen.«
»Du sollst deine Position nicht missbrauchen, Ron«, sagte Hermine scharf.
»Ja, klar, Malfoy macht das ja auch nicht«, erwiderte Ron sarkastisch.
»Also willst du dich auf seine Ebene herablassen?«
»Nein!« Ich will nur sicherstellen, dass ich seine Kumpels drankriege, bevor er meine kriegt.
Um Himmels Willen, Ron! Ich lass Goyle Strafarbeiten schreiben, das macht ihn fertig.
Schreiben hast er nämlich, sagte Ron launig.
Er verzog das Gesicht, als würde er sich unter Qualen konzentrieren, grunzte mit tiefer Stimme wie Goyle und schrieb mit der Hand in die Luft,
»Ich darf nicht aussehen wie ein Pavianpopo.«
Alle lachten, am heftigsten aber Luna Lovegood. Sie stieß einen Juchzer aus, dass Hedwig aufwachte und entrüstet mit den Flügeln schlug und Krummbein fauchend auf die Gepäckablage sprang. Luna lachte so heftig, dass ihr das Heft aus der Hand und über die Beine zu Boden rutschte.
»Das war lustig!«
Ihre hervortretenden Augen schwammen in Tränen. Sie schnappte nach Luft und starrte Ron an. Völlig perplex wandte Ron sich den anderen zu, und die lachten nun über seinen Gesichtsausdruck und über das lächerlich lange Gelächter von Luna Lovegood, die vor- und zurückwippte und sich die Seiten hielt.
»Willst du mich verulken?« sagte Ron und sah sie ärgerlich an.
»Pavian, Bubu!« keuchte sie und presste die Hände gegen die Rippen. Alle sahen Luna beim Lachen zu. Aber Harry, der einen Blick auf das Heft am Boden geworfen hatte, fiel plötzlich etwas auf und er bückte sich flugs danach. Verkehrt herumgehalten war es schwierig gewesen, auszumachen, wen das Bild auf der Titelseite darstellen sollte. Doch jetzt sah Harry, dass es sich um eine ziemlich schlechte Karikatur von Cornelius Fudge handelte. Harry erkannte ihn nur dank des limonengrünen Bowlers. Fudge umklammerte mit der einen Hand einen Sack Gold, mit der anderen würgte er einen Kobold. Der Text zu der Karikatur lautete, »Wie weit wird Fudge gehen, um sich Gringotts zu sichern?« Darunter standen die Themen von weiteren Artikeln im Magazin aufgelistet. Korruption in der Quidditch-Liga. Wie die Tornados die Kontrolle übernehmen. Geheimnisse uralter Runen enthüllt. Sirius Black? Schurke oder Opfer?
Kann ich da mal reinschauen? Fragte Harry gespannt.
Luna, die immer noch Ron anstarrte und japste vor Lachen, nickte.
Harry schlug das Heft auf und überflog das Inhaltsverzeichnis. Bis zu diesem Moment hatte er das Magazin, das Kingsley Mr. Weasley für Sirius mitgegeben hatte, völlig vergessen. Doch es musste diese Ausgabe des Klitterers gewesen sein. Er schlug die Seite mit dem Artikel auf und fing aufgeregt an zu lesen. Auch dieser Text war mit einer ziemlich schlechten Karikatur bebildert. Tatsächlich wäre Harry nicht darauf gekommen, dass sie Sirius darstellen sollte, wenn es nicht dabei gestanden hätte. Sirius stand mit gezücktem Zauberstab auf einem Haufen menschlicher Knochen. Die Überschrift des Artikels lautete »Sirius Black, so schwarz, wie er gemalt wird? Berüchtigter Massenmörder oder unschuldiges Sangeswunder?« Diesen ersten Satz musste Harry mehrmals lesen, bis er sicher war, dass er ihn nicht missverstanden hatte. Seit wann war Sirius ein Sangeswunder? Seit 14 Jahren gilt Sirius Black als verantwortlich für den Massenmord an 12 unschuldigen Muggeln und einem Zauberer. Blacks waghalsige Flucht aus Azkaban vor 2 Jahren löste die größte Fahndung aus, die das Zaubereiministerium je in die Wege geleitet hat. Niemand von uns hat jemals in Zweifel gestellt, dass er wieder gefangen genommen und den Dementoren ausgehändigt werden muss. Aber hat er das verdient? In jüngster Zeit kamen sensationelle neue Hinweise ans Licht, wonach Sirius Black die Verbrechen, für die er nach Azkaban geschickt wurde, vielleicht gar nicht begangen hat. Tatsächlich, so behauptet Doris Perkis aus Little Norton, Bärenklauweg 18, war Black damals womöglich überhaupt nicht am Tatort. »Die Leute wissen ja gar nicht, dass Sirius Black ein falscher Name ist«, sagt Mrs. Perkis. »Der Mann, den Sie für Sirius Black halten, ist in Wahrheit Stubby Boardman, Leadsänger der beliebten Gesangsgruppe The Hobgoblins, der sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog, nachdem ihn vor fast 15 Jahren bei einem Konzert im Gemeindehaus von Little Norton eine Rübe am Ohr getroffen hatte.« Ich habe ihn sofort erkannt, als ich sein Bild in der Zeitung sah. Nun kann aber Stubby unmöglich diese Verbrechen begangen haben, weil er an dem fraglichen Tag zufällig ein romantisches Candlelight-Dinner mit mir genossen hat. Ich habe an das Zaubereiministerium geschrieben und erwarte nun jeden Tag, dass es sich bei Stubby, alias Sirius, umfassend entschuldigt. Harry hatte zu Ende gelesen und starrte ungläubig auf die Seite. »Vielleicht ist das ein Witz«, dachte er. »Vielleicht druckt das Magazin ja regelmäßig Enten.« Er blätterte ein paar Seiten zurück und fand den Artikel über Fudge. Zaubereiminister Cornelius Fudge bestritt bei seiner Wahl vor 5 Jahren, dass er irgendwelche Pläne zur Übernahme der Zaubererbank Gringotts habe. Fudge hat immer betont, er wolle mit den Wächtern unseres Goldes nichts weiter als friedlich zusammenarbeiten. Aber stimmt das? Dem Minister nahestehende Quellen enthüllten kürzlich, dass Fudge vor Ehrgeiz brennt, die Goldvorräte der Kobolde unter seine Kontrolle zu bringen und dass er nicht zögern wird, wenn nötig, auch Gewalt anzuwenden. Das wäre übrigens nicht das erste Mal, sagte ein Kenner des Ministeriums. Cornelius Koboldkeller Fudge, so nennen ihn seine Freunde. Wenn Sie ihn hören könnten, in Momenten, da er sich sicher glaubt, oh, andauernd redet er von den Kobolden, die er beseitigt hat. Er ließ sie ertränken, von Gebäuden stürzen, vergiften und zu Pasteten verarbeiten. Harry hörte auf zu lesen. Fudge mochte viele Fehler haben. Aber Harry fiel es äußerst schwer, sich vorzustellen, er könnte befohlen haben, Kobolde zu Pasteten zu verarbeiten. Er blätterte den Rest des Magazins durch. Alle paar Seiten innehaltend las er eine Anschuldigung, dass die Tutchill-Tornados in der Quidditch-Liga durch eine Mischung aus Erpressung, illegaler Besenmanipulation und Folter den Meistertitel holen würden. Ein Interview mit einem Zauberer, der behauptete, auf einem Sauberwisch 6 zum Mond geflogen zu sein und zum Beweis dafür einen Sack voll Mondfrösche mitgebracht hatte. Und einen Artikel über uralte Runen, der zumindest erklärte, warum Luna den Klitterer verkehrt herumgelesen hatte. Dem Magazin zufolge musste man die Runen nur auf den Kopf drehen, dann gaben sie angeblich einen Zauberspruch preis, der die Ohren eines jeden Feindes in Kumquats verwandelte.
Tatsächlich war die Behauptung, Sirius könne in Wahrheit der Leadsänger der Hobgoblin sein, im Vergleich zu den anderen Artikeln noch durchaus vernünftig zu nennen. »Steht da was Brauchbares drin?«, fragte Ron, als Harry das Heft zuschlug.
»Natürlich nicht«, sagte Hermine verächtlich, noch bevor Harry antworten konnte. »Der Klitterer ist totaler Mist, das weiß doch jeder.«
»Entschuldige mal«, sagte Luna, ihre Stimme hatte plötzlich den verträumten Ton verloren, »mein Vater ist der Chefredakteur.« stammelte Hermine peinlich berührt. »Nun, da sind ein paar interessante, ich meine, es ist durchaus, ich möchte ihn gern zurückhaben.«
»Danke«, sagte Luna kalt, beugte sich vor und riss Harry das Heft aus der Hand.
Sie überschlug es bis Seite 57, drehte es entschlossen erneut auf den Kopf und verschwand dahinter, genau in dem Moment, als ich die Abteiltür zum dritten Mal öffnete. Harry wandte den Blick zur Tür, er hatte damit gerechnet, aber das machte den Anblick Draco Malfoys, wie er da zwischen seinen Kumpeln Crabbe und Goyle stand und ihn anfeixte, nicht gerade erfreulicher.
»Was gibt's?«, sagte Harry angriffslustig, noch bevor Malfoy den Mund aufmachen konnte.
»Benimm dich, Potter, oder ich muss deine Strafarbeit verpassen«, sagte Malfoy genüsslich, der das glatte blonde Haar und das spitze Kinn seines Vaters hatte.
»Du siehst, dass ich im Gegensatz zu dir zum Vertrauensschüler ernannt wurde, was heißt, dass ich im Gegensatz zu dir die Befugnis habe, Strafen zu erteilen.«
»Ja«, sagte Harry, »aber du bist im Gegensatz zu mir ein Mistkerl, also raus hier und lass uns in Ruhe!«
Ron, Hermine, Ginny und Neville lachten. Malfoys Lippen kräuselten sich.
»Sag mal, wie fühlt man sich, wenn man Zweitbester nach Weasley ist, Potter?«, fragte er.
»Halt die Klappe, Malfoy«, sagte Hermine scharf. »Da scheine ich ja einen Nerv getroffen zu haben«, sagte Malfoy grinsend.
»Übrigens sieh dich vor, Potter, weil ich dir auf den Fersen bleibe, wie ein Hund, falls du aus der Reihe tanzen solltest.«
»Raus hier«, sagte Hermine und stand auf.
Malfoy kicherte und versetzte Harry noch einen bösartigen Blick, dann ging er den Gang entlang davon und Crabbe und Goyle trampelten hinter ihm drein. Hermine knallte die Abteiltür zu und drehte sich zu Harry um. Sofort war ihm klar, dass auch sie gemerkt hatte, was Malfoy gesagt hatte und darüber nicht minder bestürzt war.
»Lass doch mal einen Frosch springen«, sagte Ron, der offensichtlich überhaupt nichts mitbekommen hatte.
Vor Neville und Luna konnte Harry nicht offen reden. Er tauschte noch einen unruhigen Blick mit Hermine und starrte dann aus dem Fenster. Dass Sirius mit ihm zum Bahnhof gekommen war, hatte er für einen kleinen Spaß gehalten. Doch plötzlich kam es ihm leichtsinnig, wenn nicht gar gefährlich vor. Hermine hatte recht gehabt. Sirius hätte ihn nicht begleiten sollen. Wenn nun Mr. Malfoy, der schwarze Hund, aufgefallen war und er es Draco gesagt hatte? Wenn er nun den Schluss gezogen hatte, dass die Weasleys, Lupin, Tonks und Moody wussten, wo Sirius sich versteckt hielt? Oder hatte Malfoy nur rein zufällig die Worte »wie ein Hund« gebraucht? Es ging immer weiter nach Norden und das Wetter blieb unbeständig. Mal benetzte halbherziger Regen die Fenster, dann wiederum hatte die Sonne einen schwachen Auftritt, bis sie erneut von Wolken verdeckt wurde. Als die Dunkelheit hereinbrach und die Lampen in den Abteilen angingen, rollte Luna den Kletterer zusammen, verstaute ihn bedächtig in ihrer Tasche und beschied sich fortan damit, ihre Mitreisenden anzustarren. Harry hatte die Stirn ans Fenster gedrückt und versuchte, einen ersten Blick auf das ferne Hogwarts zu erhaschen. Doch es war eine mondlose Nacht, und das Fenster, über das sich Regenschlieren zogen, war rußig.
»Wir sollten uns schon mal umziehen«, meinte Hermine schließlich.
Sie und Ron steckten sich gewissenhaft das Vertrauensschülerabzeichen an die Brust. Harry bemerkte, wie Ron im schwarzen Fenster sein Spiegelbild prüfte. Endlich verlangsamte der Zug seine Fahrt, und sie hörten Gang auf und Gang ab den üblichen Tumult losbrechen, als alle überstürzt ihr Gepäck und ihre Tiere zusammensuchten und sich zum Aussteigen bereit machten. Weil Ron und Hermine dies beaufsichtigen sollten, verschwanden sie wieder aus dem Abteil und überließen es Harry und den anderen, sich um Krummbein und Pickwitchen zu kümmern.
»Ich trage diese Eule, wenn du willst«, sagte Luna zu Harry,
und langte nach Pickwitchen, während Neville Trevor vorsichtig in seine Innentasche steckte. »Oh, danke«, sagte Harry, reichte ihr den Käfig und schloss den von Hedwig fester in die Arme. Sie drängten sich aus dem Abteil, und als sie sich in die Menge auf dem Gang einreihten, spürten sie den ersten Hauch der Nachtluft auf den Gesichtern. Langsam ging es voran zu den Türen. Harry konnte die Kiefern riechen, die den Weg zum See hinuntersäumten. Er trat auf den Bahnsteig, sah sich um und lauschte nach dem vertrauten Ruf:
»Erstklässler hierüber! Erstklässler!«
Aber er kam nicht. Stattdessen rief eine ganz andere Stimme, eine barsche Frauenstimme:
»Erstklässler hierher, in eine Reihe bitte, alle Erstklässler zu mir!«
Eine Laterne schwang auf Harry zu, und in ihrem Licht sah er das markante Kinn und den strengen Haarschnitt von Professor Rauer Pritsche, der Hexe, die Hagrid letztes Jahr in Pflege magischer Geschöpfe für eine Weile vertreten hatte. »Wo ist Hagrid?« fragte er laut. »Ich weiß es nicht«, antwortete Ginny. »Aber wir sollten uns mal hier wegbewegen, wir versperren die Tür.« »Oh ja.« Harry und Ginny verloren einander, als sie über den Bahnsteig und durch den Bahnhof gingen. Von der Menge hin und her geschubst, spähte Harry durch die Dunkelheit nach einem Zeichen von Hagrid. Er musste hier sein. Harry hatte fest mit ihm gerechnet. Darauf, Hagrid wiederzusehen, hatte er sich am meisten gefreut. Doch keine Spur von ihm.
»Er kann nicht fort sein«, sagte sich Harry,
während er im Strom der Menge langsam durch eine enge Tür und hinaus auf die Straße drängte. »Er ist bloß erkältet oder so.« Er hielt Ausschau nach Ron und Hermine, weil er wissen wollte, was sie davon hielten, dass Professor Rauer Pritsche wieder aufgetaucht war. Aber von den beiden war nichts zu sehen. Und so ließ er sich die dunkle, regennasse Straße vor dem Bahnhof von Hogsmeade entlangtreiben. Hier standen die rund 100 pferdelosen Kutschen, in denen die Schüler ab der 2. Klasse zum Schloss hochgebracht wurden. Harry warf einen kurzen Blick auf sie, wandte sich ab, um weiter nach Ron und Hermine Ausschau zu halten, stutzte und drehte sich wieder um. Die Kutschen waren nicht mehr pferdelos. Zwischen den Deichseln standen Kreaturen. Hätte er ihnen Namen geben müssen, dann hätte er sie wohl Pferde genannt, obwohl sie auch Reptilien ähnelten. Sie waren vollkommen fleischlos. Ihre schwarzen Decken klebten an ihren Skeletten, von denen jeder Knochen sichtbar war. Sie hatten drachenartige Köpfe und ihre pupillenlosen Augen waren weiß und blickten starr. Aus den Widerristen ragten Flügel, gewaltige, schwarze, ledrige Flügel, die aussahen, als würden sie Riesenfledermäusen gehören. Grausig und unheilbringend wirkten die Geschöpfe, wie sie da still und ruhig in der Düsternis standen. Harry konnte nicht begreifen, warum die Kutschen von diesen schaurigen Pferden gezogen wurden, wo sie sich doch von allein bewegen konnten. »Wo ist Pig?« sagte Rons Stimme direkt hinter Harry. »Diese Luna trägt ihn«, antwortete Harry und wandte sich rasch um, weil er unbedingt Ron nach Hagrid fragen wollte. »Wo glaubst du, ist Hagrid? Keine Ahnung«, sagte Ron mit besorgter Stimme. »Hoffentlich geht's ihm gut.« Nicht weit von ihnen kam Draco Malfoy daher, gefolgt von einer kleinen Schar seiner Spießgesellen, darunter Krabby, Goyle und Pansy Parkinson. Er stieß ein paar offensichtlich verängstigte Zweitklässler aus dem Weg, damit er und seine Freunde eine Kutsche für sich allein bekamen. Sekunden später löste sich Hermine keuchend aus der Menge. Malfoy war da hinten absolut gemein zu einem Erstklässler. »Ich melde das, ich schwör's. Jetzt hat er sein Abzeichen gerade mal 3 Minuten und schon schikaniert die Leute noch schlimmer als sonst. Wo ist ein Krummbein?« »Ginny hat ihn«, sagte Harry. »Da ist sie.« Ginny tauchte gerade aus der Menge auf. Sie hielt den widerspenstigen Krummbein an sich geklammert. »Danke«, sagte Hermine und nahm Ginny den Kater ab. »Kommt, wir nehmen uns zusammen eine Kutsche, bevor alle besetzt sind.« »Peg fehlt noch«, sagte Ron. Aber Hermine war schon auf dem Weg zur nächsten freien Kutsche. Harry hielt sich hinter Ron. »Was glaubst du, sind das für Wesen?«, fragte er Ron, während die anderen Schüler an ihnen vorbeiwogten und nickte zu den grausigen Pferden hinüber. »Was für Wesen? Diese Pferde?« Luna erschien mit Pickwitchens Käfig in den Armen. Wie immer zwitscherte die kleine Eule aufgeregt. »Da hast du ihn«,
sagte sie. »Das ist ja eine süße kleine Eule, was?«
»Ja, ist schon in Ordnung«, sagte Ron schroff. »Also, jetzt komm, steigen wir ein. Was wolltest du sagen, Harry?«
»Ich wollte wissen, was das für Pferdewesen sind«, sagte Harry, während er, Ron und Luna auf die Kutsche zugingen, in der bereits Hermine und Ginny saßen.
»Was denn für Pferdewesen?«
»Diese Pferdewesen, die die Kutschen ziehen«, sagte Harry ungeduldig.
Immerhin waren sie nur etwa einen Meter vom nächsten entfernt, das sie mit leeren, weißen Augen beobachtete.
Ron allerdings sah Harry verdutzt an.
»Wovon redest du eigentlich?«
»Wovon ich rede? Mach du mal die Augen auf!«
Harry packte Ron am Arm und wirbelte ihn herum, so dass er von Angesicht zu Angesicht dem geflügelten Pferd gegenüberstand. Ron starrte eine Sekunde lang unverwandt hin, dann drehte er sich zu Harry um.
»Was soll ich bitte schön angucken?«
»Das hier, zwischen den Deichseln, vor die Kutsche gespannt, direkt da, vor deiner...«
Doch während Ron weiterhin verwirrt dreinsah, ging Harry ein merkwürdiger Gedanke durch den Kopf.
»Kannst du sie nicht sehen?«
»Was denn sehen?«
»Kannst du nicht sehen, von wem die Kutschen gezogen werden?«
Ron sah jetzt ernstlich besorgt aus.
»Alles in Ordnung mit dir, Harry?«
»Ich... ja.«
Harry war völlig bestürzt. Das Pferd stand zum Greifen nah vor ihm. Es schimmerte unverkennbar im schwachen Licht, das aus den Bahnhofsfenstern hinter ihnen drang und stieß aus seinen Nüstern Dampf in die kalte Nachtluft. Und doch, wenn Ron nicht flunkerte, und das wäre ein ziemlich schlechter Scherz, konnte er nichts davon sehen.
»Steigen wir jetzt ein, oder was?« fragte Ron verunsichert und blickte Harry an, als würde er sich Sorgen um ihn machen.
»Ja«, sagte Harry.
»Ja, geh schon.«
»Alles in Ordnung«,
sagte eine verträumte Stimme neben Harry, als Ron ins dunkle Kutscheninnere verschwand.
»Du wirst nicht verrückt oder so. Ich kann sie auch sehen.«
»Wirklich?«
sagte Harry begierig und wandte sich zu Luna um. Er sah, dass sich die Pferde mit ihren Fledermausflügeln in ihren weiten, silbrigen Augen spiegelten.
»Oh ja«, sagte Luna, »ich habe sie schon an meinem ersten Tag hier gesehen. Die haben die Kutschen immer gezogen. Mach dir keine Sorgen. Du bist genauso wenig verrückt wie ich.«
Mit einem matten Lächeln kletterte sie Ron hinterher in die muffige Kutsche. Harry folgte ihr nicht sonderlich überzeugt.